Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Derzeit erlebt die Verpackungsbranche zahlreiche Veränderungen. Eine Regelung, die die Branche maßgeblich beeinflusst und in Richtung der Nachhaltigkeitsziele vorantreiben soll, ist die derzeit diskutierte Packaging and Packaging Waste Regulation der EU. Wir sprechen mit Jenny Walter-Toss, Senior Consultant Sustainability bei Bernd plus Partner Consultants, über den aktuellen Stand dieses Beschlusses. Wir erfahren, wo aktuell noch Hürden liegen und was diese Regelung für den Verpackungsmaschinenbau bedeutet. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Sie, Frau Walter-Toss. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für den Podcast genommen haben.
Bitte, ich bin sehr gerne hier.
Damit unsere Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen, ich habe es ja gerade schon gesagt, Senior Consultant Sustainability bei Bernd plus Partner Consultants. Wenn Sie vielleicht noch mal kurz schildern, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Liegt da vielleicht auch eine persönliche Faszination vor? Das wäre spannend, das noch mal zu erfahren.
Gerne. Ich bin eigentlich Agraringenieurin, also ich habe Landwirtschaft studiert und habe mich in meinem Studium angefangen, mit nachwachsenden Rohstoffen zu beschäftigen. Und zwar sowohl mit der energetischen, aber auch mit der stofflichen Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen. Und das war ein super spannendes Thema. Anfang der 90er ist das ja so richtig losgegangen. Und nach meinem Studium habe ich dann als Auditorin und Zertifiziererin gearbeitet und wirklich weltweit globale Lieferketten im Bereich eben Biomasse-Lieferketten auditiert und zertifiziert. Und dann kam ja auch durch die EU-Verordnung zu den Biokraftstoffen die ersten Nachhaltigkeitskriterien überhaupt, ne? Also weltweit gesehen die ersten verpflichtenden Nachhaltigkeitskriterien für Rohstoffe wurden implementiert. Und damit bin ich in Kontakt gebraten mit sozusagen Nachhaltigkeitskriterien, gesetzlichen Nachhaltigkeitskriterien. Und das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Bin dann aus der Auditierungsbranche zum WWF gewechselt, also zu einer Umwelt-NGO, habe aber auch dort dieses Thema nachhaltige Biomasse, nachwachsende Rohstoffe und aber auch eben Nachhaltigkeitsstandards, Nachhaltigkeitsregulierung weiterverfolgt und habe dann nach 7 Jahren beim WWF überlegt, wäre denn jetzt eine neue große Herausforderung, und da ist die Verpackungsbranche doch eine wirklich sehr, sehr spannende Branche, weil sie eigentlich alle Nachhaltigkeitsthemen, die wir haben, wie unter so einer Lupe gebündelt diese Branche treffen und eben ganz viel Veränderungspotenzial und Veränderungsdruck da ist. Und deshalb finde ich das eine super spannende Branche und es macht mir sehr Spaß, als Beraterin für Bernd und Partner tätig zu sein.
Zu Beginn unseres Gesprächs würde ich gern nochmal einen Grundstein legen, damit jeder auch versteht, um was es geht. Deshalb nochmal die Frage an Sie, Frau Walter-Toss. Um was handelt es sich denn bei der Packaging and Packaging Waste Regulation?
Die Packaging and Packaging Waste Regulation baut auf einem europäischen Gesetz, was es schon richtig lange gibt, nämlich seit 1994. Da hieß es dann eben plus Packaging and Packaging Waste Directive. Und diese Direktive wurde 1994, war der erste politische Versuch, eigentlich den Anstieg des Verpackungsmülls zu reduzieren. Und auf diese Directive beruht zum Beispiel unser deutsches Verpackungsgesetz. Ja? Und im Laufe der Jahre wurde immer mal wieder an dieser Directive rumgedoktert und es gab Revisionen. Und das, was wir jetzt diskutieren, ist eben die Revision dieser Packaging und Packaging Waste Directive. Und eines der ganz massiven Änderungen ist eben, dass es von einer Directive zu einer Regulierung hochgestuft wird. Warum? Ne, das ist ja so das große Frage, warum macht die EU das? Ganz aktuelle Zahl. Wir haben als Europäer in 2021 jeder 188,7 Kilogramm Verpackungsmüll produziert. Da ist alles das, was recycelt, ist schon rausgezogen. Ja, also wir reden hier wirklich um Müll. Das sind 10% mehr als 2020. Das heißt, alle Versuche auf nationalstaatlicher Ebene, diesem Anstieg an Verpackungsmüll was entgegenzusetzen, ne? Höhere Recyclingquoten, mehr Mehrweg und so weiter, hat alles nicht gefruchtet. Also wir sind da auf einem ganz schlechten Pfad. Mhm. Und die EU hat eben ein Impact Assessment vorgelegt und hat gesagt, wenn wir so weitermachen wie bisher, also Business as usual, dann sind wir in 2030 bei ungefähr 200 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf. Und das geht nicht. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Das ist eine massive Ressourcenverschwendung. Wir überschreiten unsere planetarischen Grenzen. Wir haben viel zu hohe CO2-Emissionen, die sozusagen mit diesem Verpackungsmüll ja verlinkt sind. Und all das führt eigentlich dazu, dass wir eben jetzt politisch versuchen, dem wirklich etwas entgegenzusetzen.
Spannend. Heißt das, also wir haben ja auch auf Länderebene in Deutschland zum Beispiel das Verpack-G, also das Verpackungsgesetz, hat die EU dann zum Beispiel gesagt, okay, auf Länderebene funktioniert das nicht, wir müssen jetzt eingreifen?
Genau, eigentlich hat die EU gesagt, also europäisch gesehen, ja, diese nationalen Umsetzungen haben nicht das politische Ziel erreicht. Und wir haben natürlich auch, und das haben wir ja auch zum Beispiel bei der Single-Use-Plastic-Verordnung gesehen, dass diese nationalen Umsetzungen dazu führen, dass sozusagen der Binnenmarkt, der europäische Binnenmarkt, total zerfasert. Ja? Das ist ja eine Katastrophe für jeden Verpackungshersteller, wie viele unterschiedliche Vorschriften im Bereich Labeling oder überhaupt Verpackungsvorschriften eher in diesen verschiedenen, durch diese verschiedenen nationalen Umsetzungen hat. Und da sagt die EU, okay, wir machen jetzt Tabula Rasa, wir machen ein Level Playing Field, ein Gesetz für alle.
Was ja auch schön ist, weil es einfach eine Klarheit reinbringt und auch für die ganzen Unternehmen jetzt, die können jetzt einfach auf europäischer Ebene agieren und müssen nicht mehr jedes Land separat betrachten.
Genau, das ist das große Ziel. Wir werden sehen, wie viel von dem großen politischen Ziel am Ende sozusagen dann auch Realität wird. Aber ja, es ist ganz klar das Ziel, eben weg von der Kleinstaaterei hin zu einer europäischen Regelung, um es eben auch den Unternehmen einfacher zu machen und den Binnenmarkt zu stärken.
Jetzt gab es vor ein paar Tagen schon mal, soweit ich das mitbekommen habe, eine Abstimmung. Wenn wir nochmal zusammenfassen, was wurde denn bisher oder bereits beschlossen und was soll noch verhandelt werden bei diesem Gesetz?
Genau, also wir sind mitten im sogenannten Co-Decision-Prozess. Ne? Die europäische Gesetzgebung hat sozusagen wie drei Prozessschritte. Einmal legt die Kommission sozusagen ein Proposal vor, dann diskutieren die beiden Hauptplayer, die wir haben im europäischen Gesetzgebungsverfahren, nämlich das Europaparlament und der Europäische Rat, intern untereinander, was ist denn ihre Position zu diesem Kommissionsproposal? Und wenn diese drei Positionen dann feststehen, also wir haben das Proposal, wir haben die Position des Parlaments und wir haben die Position des Rates, dann geht es in den sogenannten Trialog, also dann geht es in sozusagen die Verhandlung, wo am Ende dann das finale Gesetz bei rauskommt. Und gestern, wo hat das Parlament sozusagen seine Verhandlungsposition final bestätigt? Der Rat ist da gerade noch dabei, der hat seine Sitzung am 18.12. Bis jetzt sozusagen festgelegt. Mhm. Und danach haben wir eigentlich erstmal diesen Stand, dass wir die Verhandlungsführer ihre Position fest haben. Also beschlossen ist noch gar nichts, sondern wir sind gerade in diesem Prozess, dass wir sozusagen diese Verhandlungspositionen festlegen. Natürlich kann man aufgrund der Diskussion, also der sehr, sehr heftigen Diskussion auch in den letzten Wochen und Monaten, so ein bisschen absehen, in welche Richtung es geht, also wie dieses Proposal von der Kommission vielleicht am Ende in welchen Bereichen eben angepasst werden könnte. Aber Sie merken schon an meiner Verwendung von lauter Konjunktiven, das ist alles ein wenig Glaskugelleserei gerade noch.
Mhm. Aber dass es kommen wird, das ist eigentlich schon Fakt. Also da muss was passieren. Das heißt, es wird vielleicht sich nochmal was in Nuancen verändern, aber in der großen, auf Metaebene das Gesetz wird kommen.
Allerhöchste, ja. Also ja, außer es gibt jetzt Mitgliedstaaten, die sich komplett querstellen.
Okay.
Und damit sozusagen den Prozess komplett blockieren. Wir haben natürlich massiven Zeitdruck. Am 18.04.2024, am 18. April, ist die letzte Parlamentssitzung der diesjährigen Wahlperiode. Wenn die PPWR nicht an diesem 18.04. vom Parlament, also der finale Text vom Parlament bestätigt wird, dann wird es nichts mehr in 2024.
Mhm.
Sondern muss ja das neue Parlament gewählt werden und so weiter. Aber die Chancen, dass wir zu einer finalen Einigung kommen bis zum April, sind durch den gestrigen Tag nochmal gestiegen.
Jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Formen der Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist ja immer so ein Riesenüberbegriff, unter dem man vieles verstehen kann. Auf welche Art der Nachhaltigkeit, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, wird denn in dieser Regulation abgezielt?
Genau. Also das erste politische Ziel ist wirklich Schutz der Ressourcen, Steigerung von Ressourceneffizienz. Wir müssen einfach als Gesellschaften weniger Ressourcen verbrauchen. Und bezogen auf die PPWR heißt das ganz klar ein Reduktionsziel. Reduktion von Verpackungsmüll. Und die Ressourcen, die wir im Kreislauf haben, einfach oder die wir nutzen und reinholen in unseren Verpackungskreislauf, einfach viel, viel effizienter und viel öfter im Kreislauf führen. Vielleicht muss man sich das nochmal ins Gedächtnis rufen. Ne? 40% alles Virgin Plastics, das wir produzieren, geht in die Verpackung. Und 50% alles Virgin Papers. Das ist massiv. Ja, das ist, wir verbrauchen einfach richtig viele Ressourcen. Und da müssen wir einmal effizienter werden. Und wir müssen weniger Ressourcen verbrauchen. Politisches Ziel Nummer 1, Reduktion. Politisches Ziel Nummer 2 ist wirklich Senkung von Treibhausgasen. Wir haben als Europa das politische Ziel, in 2050 der erste Carbon Neutral Continent zu sein. Ne? Damit wir das schaffen, müssen wir einfach von den Emissionen runter. Und im Verpackungsbereich können wir das auch. Wir können deutlich unsere CO2-Emissionen reduzieren. Und das ist ein ganz klares politisches Ziel. Das zweite politische Ziel, also Reduktion von Emissionen. Und das dritte politische Ziel, und das ist so ein bisschen, ist auch ein neues Ziel, ist wirklich Wirtschaftspolitik der EU. Die EU sagt, wir als Europa, wir brauchen ein neues Businessmodell. Ja. Und sie haben sich gedacht, worin sind wir richtig gut? Wir sind gut im Bereich Technologien. Wir sind jetzt schon der Meister im Bereich Recycling-Technologie. Ja, sowohl im Maschinenbau, im Anlagenbau. Wir sind einfach die global gesehen, die Maschinen für Recycling-Technologie und Kreislaufwirtschaft bauen und entwickeln. Und die Idee ist, durch dieses Gesetz diesem Industriezweig, Recyclingtechnologie nochmal einen richtigen Stups zu geben und das dann zu exportieren in die ganze Welt.
Es gibt ja auch andere Bereiche, also es gibt ja zum Beispiel den Carbon Footprint, es gibt auch die Verpackungsvermeidung, Mehrweg und Lebensmittelverschwendung. Gibt es in diesen Feldern jetzt mit diesem PPWA, gibt es da auch irgendwelche Zielkonflikte?
Oh ja, nur, wie immer. Leider gibt es keine Silver Bullet. Gerade im Bereich Nachhaltigkeit wissen wir ja, es gibt keine singulare, perfekte Lösung. Ich glaube, wo sich alle Dritte einig sind, ist der Bereich Senkung der Treibhausgasemissionen, also Senkung Carbon Footprint. Da sind sich alle drüber einig und das ist ein ganz klares Ziel. Wie man da hinkommt, ist natürlich, ja, ist ein Streitpunkt. Ja? Mhm. Und wenn wir über gerade eben diesen großen politischen Kampf zwischen Recycling und Mehrweg, was ist besser? Und wie gesagt, es gibt nicht die perfekte Lösung, ne? Sondern je nachdem, in welcher Branche ich bin, über welche Rahmenbedingungen ich rede, sowas wie Transportlogistik und so weiter, ist eine recyclingfähige Verpackung, die dann auch wirklich recycelt wird, ne? Also wir reden hier nicht über theoretische Recyclingfähigkeit, sondern über die praktisch, also die reale Recyclingfähigkeit, ist eine Verpackung, die eben recycelt wird, vom Carbon Footprint oder vom Environmental Footprint vorteilhafter als Mehrweglösung. Und es gibt genauso Bereiche und Beispiele, wo eine Mehrweglösung deutlich ökologisch freundlicher ist, ja. Und das ist gerade der große politische Streit. Wie balanciert man das aus, sodass sozusagen eigentlich, ohne als Gesetzgeber jetzt zu entscheiden, das ist die beste Lösung oder das ist die beste Lösung, sondern wie balanciert man das aus, beiden Pfaden ihre Berechtigung zu geben und den benötigten politischen Rahmen zu geben, dass beide sich eben entwickeln können und weiterentwickeln können und zukunftsfähiger werden.
Mhm. Haben Sie dann ein konkretes Beispiel, wo im Mehrweg oder auch auf der anderen Seite dann das Ganze zu recyceln mehr Sinn machen würde? Also in welchen Branchen oder in welchen Sparten?
Na, die große, ich glaube, der größte Kampf ist natürlich der Takeaway-Bereich, ne?
Mhm.
Wo wir alle uns einig sind, dass Single-Use Plastic da nicht die richtige Lösung ist, weil es einfach nicht, dass es nicht recycelbar wäre, aber es wird eben nicht recycelt, sondern es landet in der Umwelt. Damit ist klar, also Single-Use Plastic in dem Bereich ist nicht die Lösung. Jetzt ist aber die Frage, ist da Mehrwegsysteme die Lösung oder sind zum Beispiel eben recyclingfähige Papierverbundsverpackungen oder Barrierepapiere die Lösung, die eben wo es einen existierenden Recyclingstrom gibt, wo auch die meisten Konsumenten das verstehen, okay, den Becher packe ich jetzt ins Papier, packe ich in Altpapierstrom, ne?
Mhm.
Der Konsument spielt ja da keine unerhebliche Rolle. Und es kann eben wirklich recycelt werden. Und da gibt's aus meiner Sicht, es gibt 27 Studien und die sagen 35 verschiedene Wahrheiten. Wie gesagt, wenn ich in einer Großstadt bin und da ein etabliertes Mehrwegsystem habe, funktioniert das sehr gut und ist ökologisch vorteilhafter. Wenn ich über Autobahnraststätten oder größere Strecken rede, da kann es gut sein, dass eine Papierverpackung im Bereich Takeaway-Sektor die bessere Lösung ist. Also es gibt da nicht die Lösung, sondern das ist wirklich sehr, sehr spezifisch und sehr muss an den jeweiligen Anwendungsbereich angepasst sein.
Mhm.
Und ich glaube, was da wichtig ist und was gerade der große Streit ist, am Ende brauchen wir eine Gesetzgebung, die beide Anwendungsbereiche unterstützt, sodass wir das ausprobieren können. Wo funktioniert Mehrweg besser und wo funktioniert vielleicht das Mehrwegsystem nicht? Und dafür gehen wir dann eben auf eine Barrierepapierverpackung, ja, die dann recycelt wird im Altpapierstrom. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da technologieoffen ist und nicht sagt, das ist meine Silver Bullet oder das ist die Silver Bullet, weil die gibt's nicht. Und das ist aber schwer auszuhalten, ne? Also Menschen möchten gerne
die eine Lösung haben.
Die eine perfekte Lösung haben und die gibt's einfach nicht. Ist einfach so. Das ist Nachhaltigkeit. Das ist das Spannende im Bereich Nachhaltigkeit. Es gibt keine lineare, perfekte Lösung.
Gegen Ende von unserem Podcast würde ich gerne den Fokus nochmal Richtung Industrie lenken. Wenn wir auch dann nochmal vertieft das Thema Verpackungsmaschinenbau anschauen. Zu Beginn vielleicht, wo sehen Sie die größten Hürden für die Industrie?
Ich denke, die größte Hürde ist wirklich wenn wir am Ende dieses Prozesses mit einem Gesetz rauskommen, was keine klare Richtung vorgibt, sondern was so ein weich gespültes, nicht wirklich klares Gesetz ist, weil das führt zur Stagnation und nicht zu Änderungen, ja, Änderungsbedarf. Und ich glaube, Stagnation ist was, was wir uns als Industrie nicht leisten können und was einfach dazu führt, dass notwendige Innovationen, um ressourceneffizienter zu sein, um Treibhausgasemissionen einzusparen, verschoben werden. Und dann die Idee, wir bauen hier ein Geschäftsmodell, wir haben hier ein Geschäftsmodell, wo wir sozusagen Technologieführer sind, ja, dass uns auch diese Technologieführerschaft von den Chinesen oder den Amerikanern oder anderen also wieder weggenommen wird. Und das ist uns ja in vielen Bereichen so gegangen, weil wir einfach, ja, mal ehrlich gesagt, zu, ich will jetzt nicht sagen feige, aber doch, wir waren einfach zu feige, die notwendigen Veränderungen anzugehen. Ja?
Oder glaub, haben uns auch ausgeruht auf dem, was ja, schon da ist. Ja.
Genau, ne, wir sind, ne, den Spruch, den wir ja sehr oft hören, ich bin, oder wir sind Weltmarktführer. Mhm. Und wenn man dann fragt, ja, wann haben sie da die letzte Erhebung gemacht? Na, 1996.
Ja.
Ja. Ist so eine Frage, ne? Also, ich glaube, es ist wichtig, dass die Industrie, auch wenn dieses Gesetz, wie es leider zurzeit so ein bisschen aussieht, doch sehr schwammig sein wird, sagt, wir nehmen diesen Veränderungsprozess an, wir nehmen diese Herausforderung an und wir wollen die Technologieführerschaft in diesem Bereich Kreislaufwirtschaft, Recyclingtechnologien weiter haben und weiter verfolgen. Und wir wissen, dass wir gerade in Materialentwicklung, also ne, ganz spannende Materialentwicklung ja vorangehen und dass da der Maschinenbau natürlich ein ganz entscheidender Faktor ist. Also nur wenn ich eine Verpackungsmaschine habe, die eben mit verschiedensten Materialien, ob die nun biobasiert sind oder vom Kunststoff, Composite auf Monomaterial umsteigen oder vielleicht sogar vom Kunststoff auf ein faserbasiertes Material umsteigen, nur wenn die Maschine das mit der gleichen Qualität und mit der gleichen Geschwindigkeit und ja Convenience sozusagen für das Unternehmen leisten kann, nur dann werden unsere Maschinen weiterhin gekauft werden. Mhm. Und ich glaube, das ist die große Chance und auch das große Risiko.
Okay, also in einem Satz zusammengefasst, der Verpackungsmaschinenbau muss sich auf sich verändernde Verpackungen, Materialien einlassen und da möglichst gute und zukunftsfähige Lösungen entwickeln.
Genau. Und ich glaube, das Spannende ist wirklich hier die Flexibilität. Ne? Also, weil wenn wir sagen, wir wollen CO2-Emissionen senken, wir wollen raus aus fossilen, erdölbasierten Materialien, dann heißt es, dass ich mit sehr unterschiedlichen Polymeren arbeiten werde, mit unterschiedlichen Qualitäten, weil, wie gesagt, es gibt nicht 1:1 Substitution, ne? Das funktioniert nicht. Ich habe biobasierte Materialien, ich habe faserbasierte Materialien, die haben teilweise andere Lauffähigkeiten oder so. Und da flexibel genug zu sein als Maschinenbauer und das anbieten können dem Kunden. Ich habe hier eine Lösung, wo du relativ schnell flexibel auf neue Anforderungen im Markt oder ja, auch deine Lieferkette kann vielleicht Material nicht X liefern, aber Material Y, das ist kein Problem. Die Maschine kann das.
Die kann beides.
Die kann beides. Nach dem Motto. Ja, das ist eine ganz große Chance. Ne?
Ja, wenn wir zum Schluss jetzt kommen von unserer Folge, wir wollen mal nochmal so einen richtigen Call to Action machen. Womit sollte die Branche denn bereits heute starten, mit dem Gedanken oder mit dem im Hinterkopf, dass dieses Gesetz kommt?
Sie sollte die schon vorhandenen Trends, wie der Trend zu Monomaterialien oder der Trend zu faserbasierten Materialien, weiterverfolgen. Sie sollte ganz klar noch mehr die Funktionalität der Verpackung in den Vordergrund stellen. Sie sollte ganz deutlich weiter an Energieeffizienzmaßnahmen arbeiten und an allem, was eben CO2-Emissionen reduziert. Ob das nun die Energieeffizienzmaßnahme ist oder ich fahre weniger Material, ich habe weniger Abfall, ich kann Recyclingmaterialien einsetzen. Also alles, was uns sozusagen im Bereich Ressourceneffizienz und CO2-Emissionenminderung hilft, kann nur der richtige Weg sein.
Klasse. Das war ein sehr, sehr schönes Schlussstatement, Frau Walter-Toss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast. Ich denke, über das Thema können wir noch viel länger fachsimpeln, aber ich denke, das war jetzt mal ein guter Überblick für unsere Zuhörer. Und wenn da noch weiteres Interesse besteht, dann kann man sicher auch Sie kontaktieren über LinkedIn oder per E-Mail und dann weitere Informationen einbringen.
Definitiv.
Klasse. Dann vielen Dank Ihnen und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und für die Zukunft.
Vielen Dank. Ciao.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.